Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid nach dem großen Preis von Belgien. Und ja, was soll ich sagen? Erstes Rennen live vor Ort gewesen und es war auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Erfahrung. War natürlich auch relativ viel los, nicht nur bei der Formel 1, auch bei der Formel 2, Formel 3 etc. Und ja, einfach mal live bei dieser Rennstrecke zu sein in Spa, das ja, war einfach nur krass und es war einfach richtig, richtig cool. Generell zum Formel 1-Ding kommt aber bestimmt auch nochmal in einer anderen Podcast-Folge nochmal so ein bisschen was, wie das so ist, ja, live vor Ort zu sein, was sich da wie lohnt etc. Ist ja doch, das muss man ja auf jeden Fall sagen, die Tickets sind natürlich doch ziemlich teuer. Genau, aber da mache ich dann nochmal eine separate Podcast-Folge zu. Wir gehen ja auch so langsam auf die Sommerpause zu. Einem Wochenende gibt es noch ein Rennwochenende und dann ist ja auf jeden Fall ein bisschen Pause. Da kann man dann auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal die Zeit nutzen, um über, ja, das Aktuellste in der Formel 1 zu sprechen. Und bevor wir dann jetzt, ja, langsam in Richtung das Driver-Rating schauen, noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Falls ihr nämlich nichts mehr passen wollt, wenn eine neue Folge etc. online geht, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, ich habe jetzt einen Instagram-Account für diesen Podcast, der heißt, aufgepasst, next_to_the_track, to the track zusammengeschrieben. Und genau, bis jetzt ist da noch nichts gepostet, aber da kommt dann jetzt auch bald, dann kriegt ihr immer wieder, ja, mit, wenn dann auch eine neue Folge online geht. Genau, und damit würde ich sagen, starten wir dann jetzt direkt rein mit meinem ja, Driver-Rating für das Rennwochenende in Spa-Francorchamps. Wie gesagt, immer ein besonderes Rennwochenende, eine besondere Rennstrecke. Wir hatten auf jeden Fall das ein oder andere spannende Duell vorne, aber auch im ja, Feld verteilt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach dann direkt mal an. Von hinten geht's wieder mal los. Wir starten bei George Russell, der ein schwieriges Wochenende hatte. Also mittlerweile muss man wirklich sagen, dass er doch eher teilweise sogar deutlich hinter der Pace von Kimi Antonelli hängt. Hatte irgendwie so ein bisschen Glück im Qualifying, ist dann irgendwie durch die ganzen, ja, Strafen und die etc. nach vorne gekommen auf Platz 3 und dann gab es eben diesen ja, frühen Ausfall. Das war jetzt nicht hundertprozentig seine Schuld, auf jeden Fall. Also Hamilton hat ja auch die Strafe bekommen, kann auch vielleicht über einen Rennunfall diskutieren. Aber ja, das hat das Ganze dann irgendwie, ja, noch schwieriger gemacht. Die Punkte zwischen ihm und Kimi Antonelli, die werden immer größer quasi. Und für George Russell wird es langsam knapp. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall festhalten. Für mich ist es an diesem Wochenende in Spa, ja, so eine 6 bis 7 von 10, weil er doch teilweise deutlich hinterherhing. Von George Russell geht es dann zu Sergio Perez, der das Rennen ebenfalls nicht beenden konnte. Ja, bei Cadillac, was soll man aktuell da erwarten? Es ist einfach wenig und ja, für mich ist es so eine 6, 7 von 10. Die holen aber sie jetzt das meiste raus, weiß ich auch nicht, weil man immer einen schwierigen Vergleich hat. Aber prinzipiell, was Cadillac, finde ich, überraschend gut macht, ist, dass sie durchaus die Chance haben, sich gegen die Aston Martins durchzusetzen. Das hätte ich vor der Saison nicht gedacht. Aber das geht wirklich gut, aber trotzdem hängt man natürlich dem Feld dann doch in einer gewissen Art und Weise hinterher. Genau, deswegen für mich bei Sergio Perez so eine 6 bis 7 von 10. Weiter machen wir mit Lance Stroll, der ebenfalls das Rennen nicht beenden konnte. Ja, dieses Wochenende auch wieder hinter Fernando Alonso. Für mich ist es so eine 4 bis 5 von 10. Und dann kommen wir eben zu Fernando Alonso, der, ja, glaube ich, so langsam auch am Ende ist. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es gesagt hat, aber auf jeden Fall wollte er eigentlich so schnell wie möglich einfach nur fahren oder das schnell so schnell wie möglich hinter sich bringen, um dann ja, Spanien zu gucken bei der WM. Als Spanier natürlich besonderes Spiel gewesen. Für mich ist es bei Fernando Alonso am Ende so eine 6 von 10. Ist halt einfach aktuell mehr nicht drin. Und dann kommen wir auch nochmal zu Valtteri Bottas. Ja, ähnliches Bild. Für mich ist es so eine 5 bis 6 von 10. Prinzipiell hängt er eher hinter Sergio Perez weiterhin hinterher. Ja, deswegen für mich so eine 5 bis 6 von 10. Ebenfalls aktuell schwierig hat es Esteban Ocon. das glaube ich, kann man auf jeden Fall jetzt mittlerweile auch mal wirklich so festhalten, hängt doch teilweise ziemlich hinter Olli Bärmann hinterher, auch wenn gar nicht immer so mega viele Plätze zwischen den beiden liegen, finde ich einfach die reine Performance einfach von Olli Bärmann aktuell deutlich besser als von Esteban Ocon. Für mich ist es deswegen an diesem Wochenende bei Esteban Ocon auch nur so eine 5 von 10. Weiter machen wir mit den beiden Williams-Piloten, mit Carlos Sainz und Alex Albon. Bei Williams ist es wieder ein ähnliches Bild wie in den Wochen zuvor. Da geht irgendwie wenig. Man hat wenig, ja, Momente, wo man jetzt denkt, okay, jetzt geht es zumindest mal Richtung Punkte, mit Hilfe eines guten Qualifyings beispielsweise oder so. Nee, beide sind immer relativ früh raus, weit hinten. Und deswegen ist es für mich bei beiden so eine 6 von 10. Von den Williams-Piloten machen wir weiter bei Olli Bearman. Ja, ich glaube, er ist momentan wirklich derjenige, der dann das Maximum aus dem Haas rausholt, vermutlich. Mehr ist einfach nicht drin. Das muss man einfach so sagen. Für mich ist es deshalb so eine 6 bis oder so eine 7 von 10, vielleicht auch eine 8 von 10 bei Olli Bearman. Platz 13 geht an Nico Hülkenberg. Aus deutscher Sicht leider eher ein schwaches Wochenende, muss man sagen, für Nico Hülkenberg. Qualifying mit Problemen zu kämpfen, muss das Auto dann abstellen, auch noch teilweise, also in der Session und im Rennen irgendwie ja doch auf jeden Fall auch, also wie im Qualifying auch deutlich langsamer als der Teamkollege, der eben Punkte holen konnte. Und deswegen ist es für mich bei Nico Hülkenberg nur so eine 6 von 10, vielleicht 7 von 10, aber eher so eine 6 von 10. Liam Lawson in den letzten Wochen fiel er durchgehend eigentlich positiv auf, hat sich richtig gut entwickelt, war ja so standardmäßig eigentlich immer in den Punkten. An diesem Wochenende tat er sich ein bisschen schwer, schon im Qualifying langsamer als Arvid Lindblad gewesen und er ist auch im Rennen langsamer gewesen. Für mich ist es deshalb so eine 7 von 10 bei Liam Lawson. Und Platz 11 geht an Pierre Gasly. Das ist so ein ähnliches Bild, dass die etwas unerfahrenen Fahrer aktuell den Spieß so ein bisschen umdrehen und vor den erfahreneren Fahrern sind, würde ich sagen. Also das sieht man bei Haas. Bei Alpine finde ich in letzter Zeit auch immer öfter mal. Und auch jetzt, ja, an diesem Rennen beispielsweise bei den Racing Bulls. Also Pierre Gasly, ja, ein Platz hinter Franco Colapinto. Für mich ist so eine 7 von 10 bei Pierre Gasly. Und dann sind wir nämlich eben schon bei Platz 10, der letzte Punkt. Den gab es nämlich für Franco Colapinto. Im Qualifying jetzt auch nicht top gewesen, aber im Rennen einen ganz guten Job auf jeden Fall gemacht. Deswegen auch so eine 8 von 10. Platz 9 geht an Arvid Lindblad. Starkes Wochenende auf jeden Fall erneut von dem Rookie. Für mich ist es bei ihm so eine 9 von 10. Hat, finde ich, auf jeden Fall ein sauberes Wochenende gehabt. Gut im Qualifying gewesen. Ist ein bisschen zurückgefallen in der Startphase und hat dann auch den Platz beispielsweise gegen Gabriel Bortoleto verloren. Deswegen, ja, ist es für mich so eine 9 von 10. Und dann kommen wir nämlich eben zu Gabriel Bortoleto, der, finde ich, ein richtig starkes Wochenende hat und deshalb durchaus auch eine 10 von 10 verdient hat. Starkes Qualifying, hätte ich nicht gedacht, dass er so weit kommt. Und dann eben auch ein starkes Rennen, konnte sich da wirklich gut durchsetzen. Und deswegen ist es für mich eine 10 von 10 bei Gabriel Bortoleto. Weiter geht's mit Lando Norris. Ich glaube, also ich fand es ein bisschen schwierig, da jetzt wirklich, weil auf der einen Seite, wenn man jetzt aufs bloße Ergebnis, sage ich mal, schaut, würde man, glaube ich, ihm jetzt nicht so viele Punkte, sage ich mal, geben, weil er am Ende hinterm Teamkollegen etc. gelandet ist. Aber prinzipiell war es eigentlich ein ziemlich gutes Wochenende für Lando Norris und er hätte durchaus Siegchancen vielleicht sogar gehabt, also Podiumschancen auf jeden Fall, Siegchancen womöglich sogar auch, denn er hatte ein sehr, sehr gutes Qualifying, stand nach dem ersten Run in Q3 vorne. Dann wäre von Platz 3 aus gestartet, hatte dann diese 10-Plätze-Strafe aufgrund ja eben eines Aggregatwechsels, eines Motorenwechsels war es, glaube ich, oder Power Unit, ich bin mir nicht mal ganz sicher. Auf jeden Fall hat er da diese 10-Platz-Strafe bekommen, hatte eine richtig gute Aufholjagd, eine richtig starke Pace auf dem harten Reifen, konnte da ja unter anderem an seinem Teamkollegen vorbeigehen, hat dann eine große Lücke geschlossen. Und dann wurde er wieder mal Opfer der McLaren-Strategie. Ja, also mittlerweile, ich muss sagen, ich komme da wirklich nicht mehr so ganz mit bei McLaren, was die Strategie angeht. Gefühlt jedes Wochenende ist einfach darauf ausgelegt, so lang wie möglich zu fahren. Aber das ist irgendwie, läuft das irgendwie nicht so ganz. Dann auch noch dieser wirklich verpatzte Boxenstopp. Also da hat er auch noch mal locker 6 Sekunden mindestens oder so verloren. Und dann, dass man nicht unter dem Virtual Safety Car zum Boxenstopp gegangen ist, während alle anderen wie Oscar Piastri, Charles Leclerc, Kimi Antonelli, aber Charles Leclerc, Lewis Hamilton und alle, die vor, also mit denen er auch so ein bisschen mitgekämpft hat, sind alle dann zum Boxenstopp gekommen. Und ja, deswegen schwierig. Für mich ist es trotzdem eine 9 von 10, 8 von 10, 9 von 10, weil ich finde, rein fahrerisch hatte Lando Norris ein richtig starkes Wochenende. Deswegen kann man, finde ich, durchaus eine 9 von 10 sagen. Starkes Qualifying, starke Pace. Hätte man bei McLaren ihn an bis auf eine andere Strategie gesetzt und wäre da irgendwie besser mit umgegangen, dann hätte man, glaube ich, durchaus richtig gute Chancen gehabt. Und dann kommen wir zu Isaac Hadjar. Der, finde ich, auch auf jeden Fall ein richtig gutes Rennen insbesondere abgeliefert hat. Für mich deswegen auf jeden Fall eine 9 von 10. Hatte ja auch eine Strafe, ist von noch weiter hinten aus gestartet als Lando Norris. Hat eine 20-Platz-Strafe. Und ja, das war eine richtig gute Strategie, die Red Bull da gefahren hat. Sehr früh den Stop abgearbeitet und ist dann einfach durchgefahren. Das hat richtig gut funktioniert. Und deswegen ist es für mich auf jeden Fall so eine 9 von 10 für Isaac Hadjar. Und dann natürlich auch noch das Top-Windschattenspiel für Max Verstappen, der dadurch auf Platz 2 dann starten konnte im Qualifying. Wir machen weiter mit Platz 5, der geht an Oscar Piastri. Für mich an diesem Wochenende nur so eine 7 von 10, war doch, finde ich, schon langsamer als der Teamkollegen. Klar, ist jetzt im Rennen am Ende vorne, aber ja, war irgendwie langsamer auch im Qualifying. Hatte aber wohl auch mit Problemen zu kämpfen, technischer Art, das muss man auf jeden Fall auch dazu sagen. Aber trotzdem finde ich, dass er aktuell so ein bisschen eher eine schlechte Figur, sage ich mal, macht. Also, er ist jetzt nicht deutlich langsamer als Lando Norris. Das, finde ich, kann man jetzt auch nicht sagen. Aber irgendwie, es ist so ein bisschen ruhiger um ihn geworden. Also, sonst war, finde ich, immer mehr so, ne, hey, hier, das Überholmanöver, hier, da, da. Mittlerweile ist es ein bisschen ruhiger geworden. Vielleicht einfach aktuell den Autos etc. geschuldet. Ja, wir werden sehen. Behalten wir auf jeden Fall einen Blick, Oscar Piastri. Platz 4, Lewis Hamilton, aufgrund dieser 5-Sekunden-Strafe zurückgefallen, hat dann ja auch noch eine Strafe wegen Unsafe Release bekommen, allerdings ja, eine Geldstrafe, also die hat sich nicht auf sein Rennergebnis sozusagen ausgebreitet. Für mich ist es so eine 8 von 10 an diesem Wochenende für Lewis Hamilton an sich nicht schlecht gewesen, aber ja, irgendwie dann doch wieder ein Tickchen langsamer an diesem Wochenende als der Teamkollege. Platz 3, Max Verstappen, holt sich ein Podium bei seinem zweiten Heim Grand Prix quasi in Spa. Platz 3, starkes Ergebnis auf jeden Fall für einen Red Bull. Fühlte sich, glaube ich, auf jeden Fall wohler am Auto und für mich ist es deswegen durchaus eine 10 von 10, weil er schon, glaube ich, das Maximum auf jeden Fall rausgeholt hat mit dem Red Bull. Platz 2, Charles Leclerc. Ähnlich, starkes Rennen auf jeden Fall gefahren. Hätte ich nicht erwartet, dass Charles Leclerc da wirklich so mithalten kann. Hat natürlich mit dem Virtual Safety Car auch ein bisschen profitiert. Also, dass er dadurch einen geringen vor Kimi Antonelli sogar rausgekommen ist, bei einem Boxenstopp. Hat ansonsten aber einen richtig guten Job gemacht, auch schneller als der Teamkollege im Rennen auf jeden Fall gewesen. Deswegen für mich so eine 9 bis 10 von 10. Und auch eine 9 bis 10 von 10 ist es für mich bei Kimi Antonelli. Einziges kleiner Kritikpunkt eventuell, so die Startsituation kam eigentlich gut weg, aber hat sich dann überholen lassen von Max Verstappen unter anderem. Also da musste er sich erst wieder ein bisschen zurückkämpfen. Aber ja, ansonsten eigentlich ein super starkes Wochenende wieder bei von Kimi Antonelli. Genau, und das also so ein bisschen zum Driver-Rating. Und aktuell, oder ja, was sich jetzt so ein bisschen herauskristallisiert, glaube ich, das kann man auf jeden Fall mal festhalten, ist, dass George Russell so ein bisschen, ja, zu Nummer 2 vielleicht sogar womöglich wird. Also man merkt schon, dass Kimi Antonelli einfach viel besser mit dem Auto klarkommt, viel abgeklärter auch wirkt und auch dieses im Team irgendwie, ja, funktioniert das alles ein bisschen reibungsloser, finde ich. Auch wenn man mal so ins Teamradio oder sowas hört beispielsweise, ist das dann doch ein bisschen was anderes im Vergleich zu beispielsweise George Russell. Und ja, nach dem Ausfall jetzt ist der Abstand natürlich wieder ja, angestiegen. Vorher waren es ja ein Sieg quasi 25 Punkte. Jetzt ist es, beziehungsweise es war da vorher weniger, genau. Also es ist jetzt auf jeden Fall wieder deutlich angestiegen. Und ja, ich bin gespannt, ob George Russell da jetzt noch einmal die Kurve kriegt, wenn es jetzt langsam nicht mehr wird. So rund um die Sommerpause, ein, zwei Rennen davor, ein, zwei Rennen danach, könnte ich mir vorstellen, dass es dann doch schnell gehen kann, dass Kimi Antonelli womöglich den Titel dann doch, also gute Chancen hat, den Titel irgendwie auch ein bisschen eher klar zu machen. Ist auf jeden Fall aus Zuschauersicht, glaube ich, aus neutraler Zuschauersicht schade. Man hätte bestimmt, also ich hätte gerne noch so ein bisschen mehr so ein Mercedes-internes Duell gesehen, wie wir es beispielsweise letztes Jahr bei McLaren hatten. Das war dann doch noch enger, finde ich. Auch wenn es da auch mal größere Abstände gab zwischen Norris und Piastri. Ja, das Einzige, was Kimi Antonelli irgendwie aktuell gefühlt ausbremsen kann, sind nur technische Probleme, wie zuletzt eben in Silverstone beispielsweise. Aber ansonsten läuft es ja wirklich richtig gut für ihn und deswegen, ja, stehen die Zeichen auf jeden Fall, glaube ich, gut für Kimi Antonelli, womöglich ja, der jüngste Weltmeister der Formel 1 zu werden. Genau. Und ein Rennen hat er jetzt eben noch vor der Sommerpause, wo er nochmal Punkte, ja, drauflegen kann, und das ist nämlich der letzte Halt eben in Ungarn, in am Ungaroring. Besondere Rennstrecke, also großes Thema ist ja irgendwie immer da so überholen, hab ich so das Gefühl. Da geht es irgendwie immer groß drum, aber ich finde eigentlich, dass das Überholen sogar tatsächlich eigentlich möglich ist, sage ich mal. Am Ungaroring, ich finde so Thema Strategie ist auch immer sehr interessant. Und deswegen gehört es für mich auf jeden Fall zu den Rennen, die doch durchaus eher so unterschätzt werden. Weil ich finde eigentlich die Rennen in Ungarn immer echt spannend, auch so strategisch. Wir hatten da wirklich schon, ja, die ein oder anderen wirklich spannenden Sachen. Wir hatten schon mal das Thema rund um Verstappen mit Hamilton, Norris und Piastri. Norris Sieg mit einem Einstopper im letzten Jahr. Dann, wie gesagt, dieses Boxenfunk-Thema. Also da ging es schon wirklich ordentlich ab. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf das Rennen mit auf der Rennstrecke am Ungaroring. 16 Kurven, ca. 4,4 Kilometer lang. Und natürlich habe ich mal aufs Wetter geschaut. Für Freitag und Samstag, also Anfang der Woche, deswegen wie immer alles unter Vorbehalt. Also Freitag und Samstag sieht es noch ganz gut aus. Sonne so um die teilweise über 25 Grad. Aber für Sonntag haben wir zwar auch noch über 20 Grad gemeldet, aber da könnte es wohl regnen. Und wir haben ja weiterhin kein Rennen, wo es jetzt geregnet hat, also wo mal die Regenreifen aufgezogen sind. Okay, es gab ein Rennen in Kanada bei McLaren mit den Intermediates, aber das ging ja ordentlich in die Hose, das wissen wir ja. Genau, also mal so ein ja, Regenrennen mit den neuen Regeln, mit dem neuen Reglement, mit den neuen Autos, das haben wir noch nicht gehabt, deswegen bin ich gespannt, ob uns das eventuell dann eben in Ungarn erwarten könnte. Wir hatten schon dort das ein oder andere nasse Rennen. Könnte also auf jeden Fall spannend werden. Wie gesagt, also Sonntag ist zumindest Regen möglich. Gestern sah es noch so aus, als wenn es über einen kompletten Tag verteilt ist. Jetzt sieht es mehr Richtung Abend aus, muss ich auch zugeben. Deswegen, es kann sich natürlich eben auch alles noch irgendwie ändern. Aber ja, wir halten das auf jeden Fall mal im Blick. Und schauen mal, also es können auch eher so leichte Schauer werden, aber das kann natürlich auch spannend werden, weil dann diese ja halb nass, halb trockenen Bedingungen mit womöglich einem Wechsel zwischen Slicks und Intermediates beispielsweise bringt dann auf jeden Fall, denke ich, auch noch ja, einiges an Spannung mit sich. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann zum letzten Punkt. Und ja, das ist natürlich, wie sonst auch, meine Tipps fürs Wochenende. Ich weiß gar nicht, wie es am letzten Wochenende lief. Ich muss mal kurz schauen. Ach, also meine Tipps vor Spa waren ja Kimi Antonelli auf 1, George Russell auf 2 und Charles Leclerc auf 3. Sagen wir mal so, Kimi Antonelli war richtig und Charles Leclerc auch auf dem Podium. Also lief gar nicht so schlecht. Und auch an diesem Wochenende, es ist jetzt nicht das crazy, also das krass predict. Vorhersehbar, also ist schon ein bisschen leicht vorhersehbar, also es sind nicht so riskante Tipps, sagen wir es mal so. Denn ich setze Kimi Antonelli tatsächlich nochmal auf die 1, weil irgendwie aktuell wirkt er einfach mit dem Mercedes zusammen einfach am stabilsten, und wenn da nichts technisch oder mit Regen strategiemäßig passiert, glaube ich, hat er definitiv die besten Chancen. Platz 2 gehe ich nochmal tatsächlich mit Charles Leclerc, weil er aktuell, finde ich, einen Ticken besser wirkt oder generell so ein bisschen mehr auch wieder besser klarkommt mit dem Auto und auch vielleicht sogar ein Ticken wieder vor Lewis Hamilton sein könnte. Und auf Platz 3 gehe ich mal mit Lando Norris, der, wie gesagt, jetzt einen guten Job gemacht hat und jetzt dann eben auch ohne Strafe ins Wochenende geht und dann da vielleicht sogar auch eben eine Chance hat. War in Ungarn eigentlich immer ganz gut unterwegs, deswegen ja, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass er da gute Chancen hat. Genau, und damit würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Nächste Woche gibt es dann natürlich den Rückblick auf den Großen Preis von Ungarn. Wir freuen uns auf ein hoffentlich spannendes Wochenende und ja, dann geht es danach langsam oder sicher in die Sommerpause in der Formel 1. Aber ja, Mitte, Ende August geht es dann schon weiter mit dem Großen Preis von Zandvoort. Also nur ein bisschen, nur eine kleine Pause. Und damit würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Wir tschüss.
Jahrelang wurde Diego Forlan als chancentot verspottet. In England machten sich die Fans sogar mit T-Shirts über ihn lustig. Aber wenige Jahre später ist ausgerechnet er der beste Spieler der WM 2010, schießt 5 Tore und kriegt den goldenen Ball, obwohl Uruguay nur Vierter wird. Wie schaffte ein Stürmer, den viele schon abgeschrieben hatten, den größten Sommer seiner Karriere? Warum kam ihm ausgerechnet der berüchtigte Jabulani-Ball entgegen? Und weshalb erinnert sich die Fußballwelt bis heute an Diego Forlan, obwohl er nie Weltmeister wurde? Die Geschichte eines Mannes, der bewies, man muss keine WM gewinnen, um zur WM-Legende zu werden. Jetzt bei den 100 Fußballlegenden.